Seelenfutter Folge 156 von Sehnsucht in der Welt und einem glorreichen Morgen. Gedichte von Louis de Camões und William Shakespeare.
Nur sie allein sah fortwährend Tränen, die aus den Augen der beiden strömten und sich zu einem langen und breiten Fluss vereinten.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Seelenfutter. Das wird hier schon gleich ganz anrührend,
ja,
mit diesem kleinen Teaser aus dem ersten Gedicht. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Es war einiges los, Freundin, das muss ich mal sagen. Aber jetzt sind wir da. Du bist wieder da, Susanne. Du warst ein bisschen im Urlaub.
Genau, und hab uns auch und was mitgebracht. Aber dazu gleich wieder.
Sehen könnte, wärst du wahrscheinlich braun gebrannt. Sehe ich dich
ein wenig?
Dich leider ja, nicht. Denn du, Susanne Gasowski, Autorin, sitzt in deinem Homeoffice in Hamburg. Ich bin Friedemann Magra, Pastor in Husum. Und seit so roundabout 3 Jahren versorgen wir euch mit guter Lyrik und stellen dann Bibelworte dazu. Es war ein bisschen was los, während du dich erholt hast. Wir hatten ein bisschen vor aufgezeichnet, damit wir euch wöchentlich versorgen. Und dann gab es echt große technische Probleme.
Ja, allerdings was große Aufregung. Genau. Ja, deine Mail hat mich erreicht und mir ist das Herz in die Hose gerutscht, muss ich sagen.
Ja,
zu Recht. Aber dann hast du eine Lösung gefunden.
Aber es hat geklappt. Ja. Und jetzt nochmal Jonas Listing. Ein Digitalarzt der Sonderklasse. Also hat uns dabei geholfen, dass wir diese Probleme beseitigt haben und euch wieder auf den gewohnten Kanälen erreichen können. Und ich hoffe, ihr freut euch, dass die Texte da jetzt alle wieder zu hören sind. Und dass ihr nicht denkt, die haben jetzt irgendwie anderes im Kopf oder der Friedemann denkt jetzt nur noch an ganz andere Sachen. Quatsch. Auf Lyrik können wir nicht verzichten.
Auf gar keinen Fall. Und vielen, vielen Dank dafür nochmal, auch von meiner Stelle. Ich bin sehr erleichtert,
Jonas,
und alles funktioniert wieder.
Unser Held. Und Seelenfutterhelfer der Sonderklasse. Es gibt noch einen Orden, den müssen wir uns noch mal
Ja, auf jeden Fall.
Wir haben heute zwei tolle Gedichte für euch dabei, die von Autoren kommen, die wir euch hier noch nie vorgestellt haben. Und bei dem Louis, den du mitbringst, finde ich es fast verzeihlich, weil den Namen habe ich noch nie gehört, aber William Shakespeare, dass wir den noch nicht hatten in 3 Jahren, ist komplett undenkbar. Halte ich auch für, stimmt bestimmt nicht. Wahrscheinlich haben wir doch 5 Gedichte von dem gehabt. Aber ich habe nachgeguckt, ich habe nichts gefunden. Und insofern wird es höchste Zeit, dass wir da so gesamteuropäisch nochmal so ein bisschen nach vorne kommen. Was meinst du?
Unbedingt. Und ich sag jetzt mal, Louis de Camões kann durchaus in dieser Liga mitspielen. Ja, also es ist eigentlich verrückt, dass man den Namen kaum kennt, weil er ist...
Erzähl uns
der,
doch mal.
Genau, ich erzähle euch mal. Er ist der portugiesische Nationaldichter. Er wird verglichen in Portugal mit Homer. Mehr muss ich nicht sagen, oder?
Alter.
Der 10. Juni, sein Todestag, ist portugiesischer Nationalfeiertag.
Aus dem Grund. Ach.
So, ja. Und die Portugiesen selber bezeichnen Portugiesisch als die Sprache Camões. So, und den Mann, den kennen wir kaum in Deutschland. Das ist eigentlich nicht zu glauben. Und
dafür machen wir Seelenfutter.
So ist es, dafür machen wir Seelenfutter, wirklich. Und aufmerksam geworden, vielleicht, das ist auch noch eine kleine schöne Geschichte, bin ich in meinem Urlaub durch eine Anthologie, die ich in einem Buchladen gefunden habe beim Vorübergehen. Also die lag da, da gab es einen kleinen Büchertisch, da lagen Bücher, und seitdem wir unser Seelenfutter-Projekt machen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer die Augen offen und suche, gibt's irgendwo Lyrik bei,
immer.
Oder?
Also wenn ich
an Büchern vorbeigehe, ja, denke ich, schaue ich immer, was finde ich? Und da bin ich über eine Anthologie auf Deutsch, ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich. Ich war in Portugal an der Algarve, an einem Büchertisch. Stoße ich auf ein deutsches Buch mit dem Titel Lissabonner Dichter. Habe es mir natürlich sofort besorgt oder gekauft dort. Und das ist ein sehr faszinierendes Projekt von Lisbon Poets und Co. die versuchen, das dichterische Erbe Lissabons bekannt zu machen. Und zwar haben sie 4 portugiesische Lyriker und eine Lyrikerin aus 4 Jahrhunderten zusammengestellt und bisher übersetzt ins Englische, Französische, Spanische, Italienische, Mandarin und nun auch in Deutsch. Und sie arbeiten immer mit ganz, ganz interessanten Leuten zusammen in den jeweiligen Ländern. In Deutschland haben sie zusammengearbeitet mit der Übersetzerin und Romanistin Nicole Siron und der Literaturwissenschaftlerin und Lektorin Ana Maria Delgado, die hier in Hamburg an der Universität sitzt. Und diese beiden haben die 5, also die 4 Lyriker und die Lyrikerin aus Portugal, aus dem Portugiesischen ins Deutsche übersetzt. Und diese Anthologie habe ich dann in den Händen gehalten. Und der erste Dichter, der dort auftaucht, ist Luís Vaz de Camões, weil er, klar, 4 Jahrhunderte, sozusagen der erste ist, der Aufschlag ist. Geboren wurde er nämlich um 1524, ganz genau kann man das nicht sagen, in Lissabon. Aber eben auch, weil er wirklich wie ein Nationalheiliger verehrt wird in Portugal. Und es ist wunderbar, dass wir ihn jetzt mal kennenlernen, oder?
Höchste Zeit. Und wenn ich das richtig verstehe, werden wir in den nächsten Wochen öfter mal einen kleinen Nachtzug nach Lissabon nehmen und da mal hören, was die Lyrik so zu sagen hat.
Ja, das denke ich auch.
Wie schön.
Ja, da ganz kurz mal vielleicht zu ihm. Er hat seine Kindheit und seine Jugend auf dem Schloss seiner Familie verbracht. Er ist also adelig de Camões. Und hat wohl wahrscheinlich eine sehr klassische Bildung genossen. Genau kann man das noch nicht sagen. Die Datenlage, Quellenlage ist nicht sonderlich dicht. Hat wohl an der Universität von Coimbra studiert. Hat dann eine Stelle als Hofmeister in Lissabon bei Hofe gefunden und hat dort offenbar ein sehr ausschweifendes Leben geführt. Wie das ja die Künstler dann mal so machen, war in Schlägereien verwickelt wohl und hatte offenbar auch eine Schwäche für schöne Frauen und eine Affäre mit einer adligen Hofdame hat dazu geführt, dass er verbannt wurde in die Kolonien und dann zum Kriegsdienst nach Nordafrika geschickt wurde. Und da verdichten sich langsam die Quellen, weil er von da aus auch Briefe schrieb. Bei einer Schlacht hat er dann ein Auge verloren, ist dann aus der Verbannung entlassen worden und wieder zurück nach Lissabon gekehrt. Dann aber wieder aufgebrochen mit einer Flotte nach Goa in Indien, einer portugiesischen Kolonie in Indien. Und dort war er fast 20 Jahre lang auf dem indischen auf dem asiatischen Kontinent und hat Großteile Indiens und Mosambiks bereist. Und in dieser Zeit hat er das Epos beendet, das ihn sozusagen in die Spielklasse Homers gehoben hat, aus portugiesischer Sicht, nämlich die Lusiaden, den Epos über die Entdeckungsreise Vasco da Gamas nach Indien. Und dieses Werk gehört sozusagen zur portugiesischen DNA. Also jeder in Portugal kennt die Lusiaden, so wie jeder wahrscheinlich auch die Odyssee kennt in Italien oder in Rom und oder in Griechenland. Oder in Griechenland, genau. Oder eher in Griechenland oder in Athen oder sonst wo. Also auf jeden Fall dort, wo Homer gereist ist und eben Vasco da Gama und de Camões sind sozusagen eins für die portugiesische Seele. Er ist dann zurückgekehrt, hat dann eine kleine Apanage bekommen, ist allerdings auch sehr arm gestorben, eben am 10. Juni 1580. Seitdem ist, oder kurz danach wurde dann dieser Tag zum Feiertag in Portugal. Zu seinem Nachlass gehört eben dieses Epos und zahlreiche Sonette und 3 Komödien. Mitgebracht habe ich von ihm das Sonett in der Übersetzung von Nicole Siron und Anna Maria Delgado mit dem Titel Jene traurig heitere Morgendämmerung. Und das geht so. Jene traurig heitere Morgendämmerung voller bitteren Leidens und Erbarmen. So lange Sehnsucht in der Welt ist, soll ihr auf immer gepriesen sein. Nur sie allein, als sie mild und vielfarbig hereinbrach und der Welt Klarheit schenkte, sah zwei Willen sich voneinander wenden, die sich niemals als getrennt verstehen werden. Nur sie allein sah fortwährend Tränen, die aus den Augen der beiden strömten und sich zu einem langen und breiten Fluss vereinten. Sie sah die bitteren und leiderfüllten Worte, die vermochten, das Feuer zu kühlen und den verdammten Seelen Ruhe zu gewähren. Luis Bosch de Camões.
Toll. Wow. Ja, das ist wunderbar. Wunderbares Sonett, das du da von der Algarve mitgebracht hast. Und das so eine Stimmung erzeugt, diese traurig-heitere Morgendämmerung, wie es in der ersten Zeile heißt, und dann so viel mehr noch sagen kann. Du hast ein ganzes Buch voller Juwelen und hast dieses ausgewählt.
Ja, also mich hat schon die erste Strophe so hineingezogen, eigentlich schon die erste Zeile, jene traurig heitere Morgendämmerung. Ich fand diese Verknüpfung von traurig heiter so wunderbar.
Wahnsinnig, ja.
Ja, ich finde auch, weil schrecklich schön traurig heiter, also das gehört in der gewissen bittersüß, gehört ja ein bisschen zusammen, diese Gegensätze können sich ja auch sozusagen durch sich auch verstärken oder miteinander verstärken. Und diese Stimmung der Morgendämmerung, die liegt mir sehr, die mag ich sehr. Und wie ihr das dann aufgreift, also wie ihr diese traurig heitere Stimmung dann ausformuliert und elaboriert sozusagen in diesem Gedicht und wohin er sie führen lässt, welche Bedeutung er sie ihr gibt, das finde ich aufregend und beeindruckend.
Ja, wunderbar. Das traurig heiter, also ich finde, das ist so eine Melancholie, die mich nicht loslässt.
Ja, die das Gedicht auch nicht loslässt, ja.
Die so eine Schwere hat, aber irgendwie auch etwas wie ein Nachhausekommen ist, oder?
Ja.
Also nicht so ein erschütternd schweres Stück, sondern ach, da bist du ja wieder. Und das ist für mich auch ein hammerstarker Einstieg, weil ich es kenne und vor allen Dingen von anderen kenne, wie schwer ein Morgen sein kann. Für manche ist es einfach schon großartig, dann überhaupt aufstehen zu können, weil es so schwer ist, sich dem neuen Tag zu stellen. Und diese Morgendämmerung voller bitteren Leidens und Erbarmen, das ist ein Grundton, der für viele prägend ist, für das, wie der Tag losgeht. Und dann zieht aber eine Sehnsucht in die Welt hinein und die preist er. Also das ist
so schön, oder?
Ja. Grandios. Es ist grandios gedichtet und dann entfaltet er diese Morgendämmerung. Nur sie allein, nächste Strophe. Sie sah. Also diese Morgendämmerung entfaltet dann einen ganzen Kosmos.
Genau, ganz genau. Und mit ihr zusammen sozusagen, mit diesem, das, er macht das so kunstvoll, finde ich, auch in der zweiten Strophe. Nur sie allein, als sie mild und vielfarbig hereinbrach und der Welt Klarheit schenkte. Ja. Also wenn es so langsam peu à peu heller wird, ich immer mehr erkennen kann, ja. Und ich erkenne nicht nur den Raum und die unmittelbare Umgebung, sondern diese Morgendämmerung schenkt mir Klarheit über die Welt oder sozusagen also der Welt Klarheit über so vieles, was nicht nur genau zum Greifen vor mir liegt, zu greifen nahe ist. Und das ist so also ich finde diesen Moment des Erwachens, meines Erwachens und des Erwachens des Tages zu verknüpfen mit einer Möglichkeit des Wahrnehmens über das hinaus, das gefällt mir so enorm an diesem Gedicht. Mhm,
Und dann nachdem der Bildfokus so weit ist, dass die ganze Welt sich in diesem Licht orientiert, dann zieht es sich wieder zusammen, da wenden sich zwei Villen voneinander ab. Das ist schon sehr besonders, finde ich, an diesem Moment bin ich lange stehen geblieben.
Ich auch.
Zwei Villen, also zwei Subjekte oder zwei Seelen oder zwei Ichs, die etwas vorhaben.
Zwei Persönlichkeiten, zwei Charakter, zwei Temperamente. Und besonders
ist der Moment der Trennung, offenbar der Morgen, da gehen welche auseinander.
Ja. Die sich niemals als getrennt verstehen werden. Das ist das, und da bin ich ganz lange stehen geblieben. Mhm. Also an diesen beiden Zeilen, genau, sah zwei Willen sich voneinander wenden, die sich niemals als getrennt verstehen werden. Die sozusagen in sich immer das des anderen tragen, Fragezeichen, die sich immer als Einheit betrachten, obwohl sie sich trennen müssen oder auch wollen. Ist das ein Wunsch, den sie haben, oder ist das etwas, was mehr oder weniger gewaltsam oder zufällig passiert? Und dennoch bleiben sie offensichtlich in ihrem Bewusstsein
sie bleiben zusammen. Verbunden.
Mhm. Ja, sie bleiben verbunden. Genau.
Ja. Und müssen sich trennen. Also ich habe da, vielleicht bin ich da komplett die Dutti auf dem Holzweg, aber ich habe das Bild von zwei Liebenden, die unter dem Mantel der Dunkelheit die Nacht verbracht haben und jetzt bricht der Tag an. Es kommt aber auch sozusagen die Realität, die nicht ins Leben passt oder die Magie ist vorbei der Nacht. Also sie gehen auseinander, sie bleiben verbunden, aber räumlich trennen sie sich. Es wird dann von den Tränen berichtet, von den von Worten, die wehtun und am Schluss, die den verdammten Seelen Ruhe gewähren. Also da ist etwas passiert in der Dunkelheit der Nacht, was großartig war, aber nicht zu halten ist im Licht des Tages.
Ja, möglicherweise. Also das ist überhaupt nicht von der Hand zu weisen. Also
oder hast du ein anderes?
Nein, ich hab ehrlich gesagt, ich hab's in meinem Kopf gar nicht so als Bild vor Augen gehabt, sondern es war für mich eher eine intellektuelle Herangehensweise. Ja, ich habe, also obwohl Gedichte bei mir ja auch eher in den Bauch fahren am Anfang, aber das Bild passt natürlich wunderbar auch auf die nächsten beiden Strophen. Es können zwei Liebende sein, Familien sein, es können Mutter und Sohn sein oder so, aber auf jeden Fall ist es etwas, und das passt ja auf alles, was das Gefühl hat, zusammen zu gehören und sich dann voneinander abwenden möchte oder muss, passen ja dann die letzten beiden Strophen, wo er die Schwere dieses Abschieds in Worte fasst, dann aber auch die Möglichkeit, und das finde ich so schön in der letzten Strophe, dann aber auch die Möglichkeit, das Feuer zu kühlen und den verdammten Seelen Ruhe zu gewähren. Also dann gibt es auch, also die Morgendämmerung schenkt dann auch die Möglichkeit zu sagen, gut, wir können uns damit jetzt erstmal arrangieren, ja, oder in irgendeiner Art und Weise abfinden. Also so lese ich das.
Im Ergebnis ja, aber der Weg ist schon herb.
Der Weg ist
denn
herb,
denn es sind bittere und leiderfüllte Worte, die zu dieser Abkühlung führen. Also die gehen da irgendwie nicht im Guten auseinander. Entweder untereinander oder die Worte sind drumherum.
Nee, aber sehe ich auch so. Also die Schwere ist da, aber sie vermochte das Feuer, also sie vermag ein wenig Trost zu spenden, wie auch immer, als Morgendämmerung, ja. Also sie sah die bitteren und leiderfüllten Worte, die vermochten, also sie sieht schon, also es ist ein schwerer Weg dahin. Und es ist ein Akt, das sozusagen auch ein bewusster Akt dahin, aber es ist möglich, ja.
Genau.
Und sie ist Zeugin dessen. Also
genau.
Sie und möglicherweise, also die Frage ist, das kann man sich stellen vielleicht, wenn man in dem Bild der Liebenden bleibt oder vielleicht auch der eng verbundenen Familien, die sich dann voneinander wenden müssen, müssen sie das, weil die Morgendämmerung anbricht, die ihnen dabei zusieht, wie sie sich voneinander lösen müssen? Müssen sie das vielleicht aus anderen Gründen? Gibt sie ihnen die Möglichkeit, sich dennoch ein bisschen Trost gegenseitig zuzusprechen? Weißt du, was ich meine? Also das... die Morgendämmerung als Täterung, ja, als Täterin meine ich.
Das ist ja das Feine an lyrischen Spaziergang, wie wir ihn jetzt hier machen, dass es offen bleibt.
Ja.
Ich vermute eher, es ist ein Drama, das zwischen zwei Menschen passiert und die Morgendämmerung sozusagen lüftet etwas. Führt dadurch auch zur Eskalation, also dann müssen die eben auseinandergehen und sie ist Zeugin des Schmerzes auch der Bitterkeit, die dazu führt, dass die beiden sozusagen vehement abgekühlt werden und dadurch auch zur Ruhe kommen, also auch irgendwie den Tag schaffen. Aber alles offen, alles schön.
Ja.
Was für eine Welt, die da entsteht in diesen Zeilen. Ich finde das großartig. Wir könnten da noch eine Menge weiter schauen, aber ich sag dir mal ein Psalmwort, das ich dazu gefunden habe aus Psalm 119. Das ist der längste der 150 Psalmen. Der heißt auch das goldene ABC. Da habe ich ausgewählt den Vers 82. Der steht eher so mittig. Da kommt noch ein bisschen was. Und der heißt, meine Augen sehnen sich nach deinem Wort und sagen, wann tröstest du mich? Und dieser Vers nimmt so viele Motive auf. Also die Augen mit den Tränen, die Sehnsucht, das Wort, das an dieser Stelle heilt. Im Gedicht, finde ich, bleibt es schillernd und der Trost, der so ersehnt und erbeten wird. Und hier natürlich als Gebet an Gott gerichtet und das Wort Gottes kann eben dies leisten, was wir sonst oft nicht finden an Trost und an innerem Halt.
Sehr schön, sehr schön dazu. Sehr, sehr schön. Dann lese ich noch einmal das Sonett dazu.
Yep.
Jene traurig heitere Morgendämmerung voller bitteren Leidens und Erbarmen. Solange Sehnsucht in der Welt ist, soll die auf immer gepriesen sein. Nur sie allein, als sie mild und vielfarbig hereinbrach und der Welt Klarheit schenkte, sah zwei Willen sich voneinander wenden, die sich niemals als getrennt verstehen werden. Nur sie allein sah fortwährend Tränen, die aus den Augen der beiden strömten und sich zu einem langen und breiten Fluss vereinten. Sie sah die bitteren und leiderfüllten Worte, die vermochten, das Feuer zu kühlen und den verdammten Seelen Ruhe zu gewähren.
Toll.
Luis de Camões.
Ja, vielen Dank für dieses Urlaubsmitbringsel. Dich kann man mal wieder losschicken. Wenn du mit sowas kommst.
Ja, ja, genau. Und ich verorte Homer natürlich in Griechenland. Und du hast jetzt allerdings einen anderen Klassiker mitgebracht.
Naja, also wenn du den portugiesischen Homer hast, dann habe ich mit William Shakespeare natürlich
aber
den entsprechenden Referenzdichter von England. Ich würde sagen, wenn du Cristiano Ronaldo, ich David Beckham.
Das allerdings, wow, Chapeau, nicht schlecht.
Nicht schlecht, oder? Nicht ja, schlecht. Also,
und aus der Hüfte geschossen, glaube ich.
Wow. Nun. Mhm, du merkst, ich bin in der Form meines Lebens. William Shakespeare. Liebe Leute, da sage ich jetzt nicht zu, kennt ihr. Nein, ich sage ein bisschen was zu, aber der ist natürlich jetzt nicht in so 3-4 Minuten mal zu erfassen. Er ist so anderthalb Generationen nach Luis de Camões geboren, 1564 und 1616 gestorben, geboren und gestorben in Stratford-upon-Avon, also das ist in England nicht weit entfernt von London. Und ist einfach eine Ikone der Weltliteratur, Dramatiker, ja. Lyriker, selbst auch Schauspieler gewesen, 38 Dramen geschrieben. Das sind die am häufigsten aufgeführten Bühnenstücke, das am häufigsten verfilmte poetische Material. Unglaublich. Und bis heute, also Musicals zum Beispiel, haben als Referenz die Shakespeare-Stücke, Romeo und Julia und so weiter. Also wer daran irgendwie Assoziationen anbringt, der ist auf der richtigen Spur. Unglaublich. Mm. Also wirklich ein Schatten, der bis heute hier alles verändert und verdunkelt. Aber auch neben den Dramen 154 Sonette gedichtet, eins davon habe ich im Gepäck und weitere Versdichtungen. Kommt aus einer wohlhabenden Familie, die Eltern John und Mary. Man weiß extrem wenig von ihm. Also Lateinschule, keine Uni. Mit 18 hat er geheiratet, Anna Hathaway. Die haben 3 Kinder gehabt. Sie bringt auch eine Menge Schotter in die Ehe ein. Sein Vater verarmt übrigens später. Der hat sich dann irgendwie verspekuliert. Und aus den Folgejahren gibt es eigentlich nichts. Die Wissenschaft spricht von verlorenen Jahren. Das gilt aber aus meiner bescheidenen Laienperspektive nur aus historiografischer Sicht. Denn er hat ja gelebt und Familie gegründet und in diesen Jahren gibt es aber so wenig Material, dass die Legendenbildung unendlich ist und jede Zeit sich ein neues Shakespeare-Bild und ein Bild seiner Persönlichkeit gemalt hat und zwar immer passend zu dem, was man selbst so gebraucht hat. Also darüber könnte man echt lange quatschen. Machen wir, weil ich mir schon immer Shakespeare hier hingelegt habe und da wird es öfter mal wieder was geben. Er ist Mitglied einer berühmten Schauspieltruppe in London, der Lord Chamberlain's Men. Später heißen sie dann Kingsmen, als König Jakob I. in die Regentschaft kommt. Er ist Autor, er ist Repräsentant, er ist Miteigentümer und Schauspieler und hat mit dieser Truppe einen großen künstlerischen Erfolg, aber auch einen großen geschäftlichen Erfolg. Er wird sehr, sehr vermögend durch seine Kunst, durch seine guten Konditionen im Theater, die investiert er in Immobilien, also auch neben der Bühne sehr beeindruckend. Mit 46 Jahren zieht er wieder an seinen Geburtsort zurück und stirbt mit 52. Diese 154 Sonette sind wir 1609 veröffentlicht, wahrscheinlich in den Jahren davor entstanden, indem nämlich in London die Pest herrschte und deswegen ein Bühnenleben nicht möglich war und eher diese Art von Kunst ihn beschäftigt hat. Die Ausgabe von 1609 scheint, habe ich gelesen, ein Raubdruck zu sein, weil da ganz viele Fehler drin sind. Der Verleger hat es nicht mehr rückgebunden, sondern das Ding einfach rausgehauen. Aber die Texte sind authentisch. Auf jeden Fall derselbe Dichter, der die Dramen verfasst hat, die unter Shakespeares Namen veröffentlicht sind. So, das Sonett in der Erzählung, die ich hier habe, Nummer 33, stelle ich euch vor. Ich will nochmal sagen, ich liebe sehr eine CD von Carol Van Welden, die Shakespeare Sonette vertont hat in Jazz Pop Art. Wunderschön. Und da kommen diese Texte nochmal ganz besonders raus. Die 33 ist aber nicht drauf. Deswegen singe ich jetzt nicht, sondern ich lese es euch nur vor.
Schade. Jetzt hätte ich mich so gefreut.
Schon manchen Morgen sah ich stolz wie diesen mit Herrscherblick die der Bergehäupter grüßen. Mit goldenem Antlitz küsst er grüne Wiesen, vergoldet bleichen Strom ihm tief zu Füßen. Doch dann durch niedere Wolken ganz entstellt umschwärzt er seine himmelklare Wange, entzieht sein Auge der verlassenen Welt und eilt verhüllt zum Abenduntergange. So sag ich einst auch meiner Sonne Schein glorreich am Morgen meine Bahn beleuchten, doch ach, nur eine Stunde war er mein, dann kamen Wolken, die den Glanz verscheuchten. Doch Liebe trägt's. Kann Sonne trübe werden am Himmel, können Sonnen nicht auf Erden. William Shakespeare.
Ein ganz wunderbarer Morgen, der da heranbricht, ja. Oder? Ähnlich wie bei Camoensis, aber eben doch ganz anders.
Ähnlich und ganz anders. Also ganz anders. Ja. Während diese portugiesische Morgendämmerung sehr, sehr ambivalent ist, das Helle und das Traurige in sich trägt, hier ist es wirklich ein glorreicher Morgen, ein heller, strahlender, aber diese Ambivalenz des Cabouche-Gedichtes überträgt Shakespeare, indem er die Wandlung nicht in die Morgenstunde legt, sondern in den ganzen Tag.
Den ganzen Tag, ja.
Und da verdunkelt, vernebelt es sich und verschattet sozusagen auch das Gemüt, denn am Schluss bringt er es ja in Worte, das ist eine Metapher für sein Leben, für sein Sein, dass die Sonne seines Lebens strahlt und sich auch wieder verdunkelt.
Hm. Wunderbar, wie er das macht. Also ich in der zweiten Strophe, doch dann durch niedere Wolken ganz entstellt, umschwärzt er seine himmelklare Wange. Das sind, also es ist auch eine herrliche Übersetzung, muss man sagen. Also
ja.
Wunderschön übersetzt.
Kai Simrock hat es übersetzt, ja. Der ja im 19. Jahrhundert selbst als Dichter sich einen Namen gemacht hat und der dieses, finde ich wunderbar,
find ich
ins
auch.
Deutsche also das, gebracht hat.
Ja, ja, absolut. Also das ist ja selber einfach eine große Kunst und hier absolut gelungen. Und natürlich wunderschön, wie Shakespeare mit den beiden Ebenen spielt. Also mit diesem Morgenbild und den Wolken, die dann den Tag über
ganz genau.
Den Glanz der Wolken, der Sonne so langsam verblassen lassen und das Ganze dann übertragen.
Ganz genau. Also sozusagen auf Mitte des Gedichts,
ja.
So sah ich einst auch meiner Sonne Schein glorreich am Morgen meine Bahn beleuchten. So und dann das ist ganz mühelos, diese Übertragung. Und wird dann sehr dicht und sehr tief. Doch ach, nur eine Stunde war er mein, dann kamen Wolken, die den Glanz verscheuchten.
Ja.
Und ich will da gar nicht in seine Biografie rein, aber dass er auch ein Kind früh zur Gabe getragen hat oder was auch immer da so rein dunkelt und rein schattet. Ich muss es gar nicht wissen, weil so ist Leben.
So also, ist Leben, genau. Ganz genau.
Da ist keiner von uns frei von Krisen, von Erschütterungen und dieses ungetrübt Strahlende, das vielleicht auch ein Grundton eines Lebens sein darf, das hält nicht an, sondern es kriegt die anderen Farben und Nuancen. Doch genau. Liebe trägt's.
Doch, Liebe trägt. Das ist, das finde ich, ist auch für mich der Schlüssel in,
Hammer,
diesem,
oder?
In diesem Gedicht. Ja, definitiv. Also die vorletzte Zeile eigentlich ist eine, doch, Liebe trägt. Semikolon, ist eine Schlüsselaussage, ja, für das ganze Gedicht. Doch, Liebe trägt. Kann Sonne trübe werden am Himmel, können Sonne nicht auf Erden.
Ja.
Ja, das ist, also man ist getragen, wenn man will, wenn man sich auch tragen lässt, durch so einen Tag, in dem Wolken auch mal den Himmel verdunkeln können und auch durch so ein Leben, an dem eben nicht immer nur die Sonne scheint. Ja.
Und Liebe hat was mit Wille zu tun, das glaube ich auch, aber eben auch mit Geschenk zu tun.
Ja.
Und aber das ist der Aggregatzustand, der das alles dann sich ertragen lässt.
Genau, und Geschenke muss man ja auch annehmen können. Ja, das meine ich mit Schenken. Also das meine ich sozusagen, wenn man es zulässt. Ja?
Du hast ein sehr helles Wort auch dazu gestellt.
Ja, ein Bibel. Wort aus dem Prediger Kapitel 11, Vers 7. Es ist das Licht süß und den Augen lieblich, die Sonne zu sehen. Es ist natürlich immer wunderbar, auf der sonnigen Seite zu stehen. Und dann kann man es auch genießen und soll man es auch auskosten, weil die nächste Wolke kommt bestimmt. Und ich finde, es ist ein schönes Bild dafür, den Shakespeare genießt.
Du warst gerade in der Sonne, du weißt, wovon du sprichst. Und hier übertragen auf das ganze Leben ist es ja auch ein Stück ein Appell.
Ja.
Diese Sonnenstrahlen nicht zu vergessen, die dann auch auf meinem Leben lagen und die wärmen und retten dann auch durch eine dunkle Phase.
So ist es. Und genießen. Genau. Dann trag uns doch noch einmal den Shakespeare vor.
Das mache ich gern. Schon manchen Morgen sah ich stolz wie diesen mit Herrscherblick der Berge Häupter grüßen. Mit goldenem Antlitz küsst er grüne Wiesen, vergoldet bleichen Strom ihm tief zu Füßen. Doch dann durch niedere Wolken ganz entstellt umschwärzt er seine himmelklare Wange, entzieht sein Auge der verlassenen Welt und eilt verhüllt zum Abenduntergange. So sah ich einst auch meiner Sonne Schein, glorreich am Morgen meine Bahn beleuchten, doch ach, nur eine Stunde war er mein, dann kamen Wolken, die den Glanz verscheuchten. Doch Liebe trägt's, kann Sonne trübe werden am Himmel, könnt's Sonne nicht auf Erden.
Ach, von Sehnsucht in der Welt und einem glorreichen Morgen. Wir haben zwei Klassiker mitgebracht in die 156. Seelenfutter-Folge und beide großartig, hätten beide eigentlich eine ganze Folge verdient.
So, wir werden darauf zurückkommen.
Wir kommen darauf zurück, auf jeden Fall.
Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir freuen uns, wenn ihr uns schreiben mögt, seelenfutter@kirchen-husum.de. Nächste Woche 157 feiern wir Geburtstag, Susanne. Also nicht wir, aber Seelenfutter. Ich freue mich drauf.
3 Jahre, ich freue mich auch sehr. Holt die Gläser raus und lasst es klingen. Bis bald.
Tschüss.
Macht's gut. Bis dann. Tschüss.